Radio Prag, Nachrichten.
Die Pegelstände der meisten Flüsse in Tschechien sinken. Der mazedonische Premierminister ist zu Besuch in Prag und ein weiterer Fall von Vogelgrippe wurde in Südböhmen entdeckt. Die Pegelstände der meisten tschechischen Flüsse sinken. Auch im Gebiet von Ústí nad Labem, Aussig im Norden Böhmens, beruhigt sich die Lage. Der Wasserstand der Elbe ist leicht gefallen. Etwa 1500 Menschen in den evakuierten Gebieten können dort aber vorerst nicht in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. In Südmähren, wo die Lage zuerst ähnlich dramatisch war, geht der Pegel der Theier langsam zurück. Allerdings wird im Laufe des heutigen Tages noch ein weiteres Ansteigen der March erwartet. Meteorologen haben vor allem für Süd-Nordböhmen weitere Regenfälle vorhergesagt. Eine dramatische Verschlechterung der Lage sei aber vorerst nicht zu erwarten, heißt es. Der mazedonische Premierminister Vlado Bučkovský ist zu einem Besuch in Prag eingetroffen. Heute empfängt Premierminister Jiří Paroubek seinen mazedonischen Amtskollegen. Morgen steht ein Treffen mit Präsident Václav Klaus auf dem Programm. Themen der Gespräche sind vor allem die Bemühungen Mazedoniens um eine Aufnahme in die EU sowie eine Vertiefung der wirtschaftlichen Kontakte. Tschechien unterstützt eine Integration Mazedoniens in die euroatlantischen Strukturen als Garant für Stabilität auf dem südlichen Balkanraum. In Tschechien ist der mittlerweile 7. Fall von Vogelgrippe entdeckt worden. Tests bestätigten das Virus bei einem verendeten Schwan, der am Wochenende in Týn nad Vltavou, etwa 30 Kilometer nördlich von České Budějovice, gefunden worden war. Im Umkreis um den Fundort wurde eine Schutzzone mit einem Radius von 10 Kilometern eingerichtet, in der Geflügelzuchtbetriebe verstärkter Überwachung unterliegen. Weitere verendete Schwäne aus der Region werden zurzeit untersucht. Bei 2 Schwanenkadavern, die in Prag entdeckt worden waren, hat sich der Verdacht auf Vogelgrippe nicht bestätigt. Die tschechischen Justizbehörden sind ihrem Ziel, von den Bahamas eine Auslieferung des Unternehmers Viktor Kožený nach Tschechien zu unterreichen, einen Schritt näher gekommen. Die Justizbehörden der Bahamas werden den tschechischen Auslieferungsantrag früher behandeln als einen ähnlichen Antrag der USA. Das Gesuch aus Tschechien wurde früher zugestellt, so die Begründung. Kožený wird in Tschechien der Veruntreuung von 13,6 Milliarden Kronen beschuldigt. Das sind mehr als 475 Millionen Euro. In den USA wurde Kožený der Korruption und der Geldwäsche bei der Privatisierung der Erdölindustrie in Aserbaidschan beschuldigt. Zum Schluss der Nachrichten das Wetter. Heute ist es in Tschechien wechselnd bewölkt. Vor allem im Norden sind Niederschläge zu erwarten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 8 bis 12 Grad Celsius. Soweit die Meldung. Am Mikrofon war Thomas Kirschner.
Vielen Dank ins Nachrichtenstudio. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Durch das weitere Programm führt sie nun Gerald Schubert. Gleich jetzt hören Sie wie gewohnt unser aktuelles Tagesecho, unter anderem mit folgenden Themen. Die Hochwassersituation in Tschechien, einmal mehr an der Spitze unserer aktuellen Berichterstattung. Im Streit um regulierte Wohnungsmieten gibt es Neuigkeiten. Nun hat sich das Verfassungsgericht eingeschaltet. Und die berühmten Palastgärten unterhalb der Prager Burg sind nach der Winterpause wieder geöffnet. Das und mehr also jetzt gleich im Tagesecho. Im Anschluss daran hören Sie dann eine neue Ausgabe unserer Sendereihe Begegnungen, diesmal von und mit Renate Zöller. Also bleiben Sie dran. Leicht entspannt, aber keineswegs beruhigend. So konnte man die Hochwasserlage in Tschechien am Dienstagvormittag auf einen kurzen Nenner bringen. Denn in der Nacht davor hatten die Pegel der großen Flüsse, wie der Elbe in Böhmen oder der March in Mähren, ihren Scheitelpunkt erreicht und waren erstmals seit Tagen wieder um einige Zentimeter gesunken. Aber von einem Aufatmen konnte noch nicht die Rede sein, da von den Meteorologen für Mittwoch und Donnerstag weitere Regenfälle und ein Fortschreiten der Schneeschmelze in den Gebirgen vorhergesagt wurden. Lothar Martin fasst zusammen.
In der nordböhmischen Stadt Ústí nad Labem im Aussig hat man am Dienstagmorgen mit einem Anflug von Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass der Wasserstand der Elbe auf 8,83 Meter gefallen sei, nachdem er noch um Mitternacht mit 8,85 Meter gemessen wurde. Gewöhnlich aber ist hier ein Pegelstand von 2 Metern. Daher durften die rund 1500 Menschen, die zuvor evakuiert wurden, auch noch nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Und auch der Berufsverkehr in Aussig war wegen zahlreicher gesperrter Straßen und Brücken wieder weitestgehend lahmgelegt. Im unweit entfernten Děčín Tečín kam es ebenso zu hochwasserbedingten Verkehrseinschränkungen. Dennoch hoffen die Einwohner im Elbetal, dass bald wieder Normalität einziehen wird und sie sich an die Schadensbeseitigung machen können. Dazu werden zahlreiche Einsatzkräfte und Hilfsgeräte zur Verfügung gestellt, sagte der Generaldirektor der tschechischen Feuerwehren Miroslav Stepan.
Bude připraveno téměř 6 000 vysoušečů k distribuci do postižených oblastí.
Zur Verfügung stehen nahezu 6000 Heißluftgebläse, die den betroffenen Gebieten sogleich zugeteilt werden, wenn das Wasser stark am Sinken ist. Außerdem stehen mehrere Einsatzteams zum Auspumpen von Gebäuden bereit.
Kopadu vody. Zároveň jsou připraveni týmy pro čerpání.
In Mähren hat sich die Hochwasserlage am Lauf der Thaya und am Oberlauf der Mach ein wenig entspannt. Nicht aber am Zusammenfluss der beiden Ströme im südöstlichsten Zipfel des Landes, wo die Situation nach wie vor kritisch ist. Das war sie auch in der südlich von Olomouc Olmütz gelegenen mährischen Gemeinde Zitow, wo sich ein riesiger See vor der Ortschaft angestaut hat. Wie man sich vor den Wassermassen zu schützen wusste, dazu sagte Gemeindevorsteher Jaromir Otterhau.
Wir haben Dämme aufgeschüttet und die kritischsten Stellen mit Sandsäcken abgedichtet. Mit diesen Maßnahmen haben wir den Wassermassen gerade noch standgehalten. Ja, es lässt sich sagen, wir haben die Gemeinde in letzter Minute vor der Überflutung retten können.
Haus und Hof gerettet. Diesen Ausspruch würden auch gern die Einwohner der südböhmischen Stadt Veselin nad Lužnicí von sich geben. Doch in diesem von einer hochwasserführenden Lužnice relativ häufig bedrohten Ort sind noch immer 250 Häuser vom Wasser eingeschlossen, sodass mehr als 1000 Evakuierte weiterhin auf ihre Rückkehr ins eigene Zuhause warten mussten. Im Gegensatz dazu sind die Schäden, die es bei den bisher nur leichten Überschwemmungen der Moldau in Prag zu verzeichnen gibt, vergleichsweise gering. Oberbürgermeister Pavel Behm schätzte sie auf weit weniger als 100 Millionen Kronen und ist sich sicher, dass sie von der Stadt selbst getragen werden können. Einen nicht unerheblichen Anteil daran hat auch Dammwart Zdeněk Sídek, der in der Orlik-Talsperre nur so viel Wasser ablässt, wie es sich auf der anderen Staumauerseite auftürmt. Aber das muss nicht so bleiben, gibt Sídek zu bedenken.
Das ist ein Hochwasser, das einen etwas anderen Charakter hat. Weil die Temperaturen abnormal gestiegen sind, geht die Schneeschmelze nämlich viel zügiger voran, als wir es uns wünschen. Wenn es nun noch zu größeren Niederschlägen kommt, dann wird auch dieses Rückhaltebecken volllaufen und wir müssen mehr ablassen. Die Gefahr liegt also in der Niederschlagstätigkeit. Die Mieten werden dieser Tage in Tschechien wieder heiß diskutiert. Wer vor 1989 bereits in seiner Wohnung wohnte, dem darf vom Hausbesitzer nicht eigenmächtig die Miete erhöht werden. Um die Menschen vor dem sozialen Fall zu schützen, wurden die Mieten gleich nach der Samtenen Revolution reguliert. Mittlerweile führt diese Regelung allerdings längst dazu, dass die Hausbesitzer ihre Kosten nicht decken können. Das Verfassungsgericht bestätigte den Hausbesitzern schon vor mehreren Jahren, dass die Regulierung eigentlich verfassungswidrig ist. Das Parlament hat aber erst jetzt beschlossen, die regulierten Mieten bis zum Jahr 2011 schrittweise zu erhöhen. Nun hat die Bürgervereinigung der Hausbesitzer gegen die fortbestehende Regulierung geklagt und Recht bekommen. Renate Zöller erklärt, worum es geht.
Die regulierten Mieten sind für das Parlament gerade jetzt, kurz vor den Wahlen, ein heikles Thema. Jeder fünfte Haushalt in Tschechien zahlt regulierte Mieten, das sind eine Menge Wähler. Die Preisbindung sofort abzuschaffen, dazu hatten sich die Politiker daher noch Mitte März nicht durchringen können. Aber immerhin, sie verfügten, dass die Hausbesitzer die Mieten 5 Jahre lang jährlich um 14% erhöhen dürften. Wer bis dato 2300 Kronen Miete monatlich bezahlt hatte, etwa 80 Euro, wird dann am Ende etwa 5600 Kronen zahlen, ungefähr 197 Euro. Für die Hausbesitzer bedeutet das immer noch ein Verlust, die Marktmiete zum Beispiel in Prag liegt nämlich in der Regel doppelt so hoch. Nun hat die Bürgervereinigung der Hausbesitzer erneut gegen die Regulierung an sich geklagt und vom Verfassungsgericht teilweise Recht bekommen. Die Situation verstoße gegen die Gesetze des Wettbewerbs. Bei gerichtlichen Auseinandersetzungen von Mietern mit ihren Hausbesitzern müsse daher jedes Gericht selbstständig den Mietpreis zugrunde legen, der am gleichen Ort für eine nicht regulierte Wohnung bezahlt wird. Im Prager Villenvorort Vinohrady sind die Mieten nun einmal höher als im kleinen Provinzstädtchen Lysá nad Labem. Der Vorsitzende der Bürgervereinigung der Hausbesitzer, Tomislav Šimiček, begrüßt die Entscheidung des Verfassungsgerichts.
Ponieważ ten zákon reguluje nájemné pod úroveň nákladů prosté reprodukce.
Das neue Gesetz legt die Mieten auf einem Niveau fest, das unter dem der Ausgaben liegt, die für die Renovierung und die Wartung der Häuser notwendig sind. Deshalb würde ich sagen, dieses Gesetz verstößt gegen die Verfassung. Die Mieten nach den Örtlichkeiten der Wohnungen festzulegen, wie vom Institut für regionale Informationen festgelegt, diesen Weg finde ich richtig.
Der Verband der Mieter dagegen hatte sich mit der Neuregelung der Regulierung, die das Parlament verabschiedet hatte, einverstanden erklärt. Ihr Vertreter Milan Taraba bedauert, dass das Gesetz so schnell wieder in Frage gestellt wurde.
Ich meine nach wie vor, dass diese Entscheidung zumindest sehr unglücklich war. Das hat einen einfachen Grund. Gerade erst sind beide Kammern des Parlaments zu einem Kompromiss gekommen. Dieser Beschluss ist nicht über Nacht getroffen worden. Die staatlichen Organe haben mehrere Jahre lang an diesem Kompromiss gearbeitet. Ich kann mir beispielsweise überhaupt nicht vorstellen, was wird, wenn ein Gericht festlegen soll, was denn eigentlich rechtmäßig die Höhe der Mieten ist. Tschechische Hochschüler beherrschen angeblich kaum oder nur schlecht Fremdsprachen. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor, welche kürzlich die Zeitung Lidové Noviny veröffentlichte. Ihr zufolge sind nur 40% der tschechischen Studenten in der Lage, einen wissenschaftlichen Text auf Englisch zu verstehen. Ist that correct? Fragten sich Miriam Götz und Svenja Mettlach.
Also ich arbeite jetzt in zwei Sprachschulen, also meine Kommilitonen, die sprechen sehr gut die Fremdsprache. Also ich würde sagen, dass die Leute wirklich die Sprachen kennen und sie sehr gut sprechen.
So die Einschätzung des 27-jährigen Studenten Jan. Er verbrachte ein halbes Jahr in Finnland und Deutschland, spricht neben Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch auch noch Finnisch. Ausnahmen bestätigen die Regel. Dennoch fragt man sich, woher die erschreckenden Zahlen der neuesten Studie kommen. 40% der befragten Studenten gaben nach eigener Einschätzung an, nur Grundkenntnisse in Englisch oder Deutsch zu besitzen. Nur 20% meinten, einen fremdsprachlichen Text selbstständig verfassen zu können.
An der anderen Seite, die Leute sind auch ein wenig, man kann sagen, dass sie ein wenig vielleicht Angst haben, die Fremdsprachen zu sprechen und sie fühlen sich nicht so sicher, wenn sie zum Beispiel mit einem Ausländer konfrontiert werden.
Die schlechten Fremdsprachenkenntnisse sind der Befragung zufolge auch der Hauptgrund dafür, warum nur 6% der tschechischen Studenten ein Auslandssemester absolviert hätten. Jan machte Auslandsaufenthalte in Finnland und Deutschland. Ist er damit die absolute Ausnahme? Und sind die Tschechen seiner Einschätzung nach zu faul, eine Fremdsprache zu erlernen?
Ich glaube daran, dass der Wunsch, die Fremdsprachen zu sprechen, wirklich groß ist und dass die Leute es wirklich können wollen. Und das kann man auch sehen, wenn man sich zum Beispiel die Anzahl der Studenten an den Fremdsprachenschulen ansieht, dann kann man sehen, dass die Leute wirklich daran interessiert sind, die Fremdsprachen zu sprechen.
Als Ursache für die Fremdsprachenmängel gibt der Bericht die schlechte Unterrichtssituation an den tschechischen Schulen an. Ihm zufolge konnten nur ein Drittel aller Fremdsprachenlehrer eine spezielle Fachausbildung vorweisen. Es ist natürlich auch eine Frage der Auswahl der Lehrer. Es ist manchmal ein Problem, einen Muttersprachler aufzutreiben, zitiert die Zeitung Lidové Noviny den Dekan der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universität in Budweis, Miroslav Papacek. Student Jan, der selbst auch Deutsch unterrichtet, weiß aus eigener Erfahrung auch Positives zu berichten. Trotz der harschen Zahlen setzt er auf Eigeninitiative und sieht die Zukunft der tschechischen Sprachschüler zwar nicht rosig, aber optimistisch.
Ich würde sagen, dass die Hauptsache ist die Motivation. Also wenn die Studenten wirklich motiviert sind, dann können sie alles lernen.
Romantische, ruhige Winkel und vor allem einen wunderschönen Ausblick auf Prag. Dies bieten die unterhalb der Prager Burg gelegenen Palastgärten. Nach der Winterpause öffneten sie am 1. April für die Öffentlichkeit wieder die Tore. Mehr von Martina Schneibergowa.
Auf dem steilen Hang unterhalb der Prager Burg wurden seit dem 14. Jahrhundert Wein und Obst angebaut. Nachdem der Hof von Rudolf II. Nach Prag übersiedelt worden war, wurden entlang des Handelsweges unterhalb der Burg, dort wo heutzutage die Walczynska-Straße führt, Paläste und Handelshäuser erbaut. Hinter den Adelsresidenzen entstand eine Serie von Terrassengärten italienischer Art, die in der Tschechischen Republik einzigartig sind. Margareta Zelenková als Leiterin der Gesellschaft, die den Komplex von Gärten verwaltet, sagte anlässlich der beginnenden Sommersaison.
Die Gärten sind täglich geöffnet. Dank der Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Prager Burg können wir die Öffnungszeiten nun aber auf 19 Uhr und im Juni und Juli sogar auf 21 Uhr verlängern. Für die Besucher der Gärten bereiten wir auch Begleitprogramme vor, da dieses Jahr sämtliches Konzertleben im Zeichen von Mozart steht und die tschechische Musik dabei etwas zu kurz kommt, entschieden wir uns zweimal in der Woche Konzerte im Ledeburgarten zu veranstalten. Bei diesen werden ausschließlich tschechische Werke erklingen, von Antonín Dvořák, Bedřich Smetana und weiteren tschechischen Komponisten.
Im Rahmen einer anderen Veranstaltungsreihe mit dem Titel Persönlichkeiten in den Palastgärten werden sich beispielsweise der Gitarrist Stepan Rak oder die Grand Dame des tschechischen Chansons Hanna Gregerová vorstellen. Im Ledeburggarten wird außerdem im Juli Mozarts Don Giovanni aufgeführt. Im August wird dort bereits zum dritten Mal ein internationales Waldhorn-Festival stattfinden. Nach Worten von Markéta Zelenková haben in der vergangenen Saison mehr als 70.000 Menschen die Palastgärten besucht.
Die Besucherzahlen steigen Jahr für Jahr, was uns sehr freut. Wir bemühen uns auf verschiedene Weise, die Gärten als eine Sehenswürdigkeit bekannter zu machen. Wir versprechen uns unter anderem von den geplanten Kulturveranstaltungen, dass sie noch mehr Besucher als in der vergangenen Saison in die Gärten locken. 60% der Besucher waren bisher ausländische Touristen. Mit dem Begleitprogramm möchten wir aber auch die Prager und die tschechischen Touristen zu Spaziergängen durch diesen herrlichen Ort einladen.
Eingänge in die Palastgärten gibt es entweder von unten in der Waldstinská Straße oder von oben vom Wallgarten von der Prager Burg aus.
Ein Beitrag von Martina Schneiberkova. Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Tagesechos angelangt. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Und bei uns geht's jetzt gleich weiter mit einer neuen Ausgabe der Sendereihe Begegnungen. Innerhalb von Deutschland war die Vernetzung recht einfach. Auf einem Literaturseminar trafen sich Armin Steigenberger von der Münchner Literaturzeitschrift Außerdem und Matthias Schwinke vom Nürnberger Literaturkombinat. Seither herrscht ein reger Austausch zwischen den beiden Literaturclubs. Zusammen machten sie sich auf nach Prag, um auch hier Gleichgesinnte zu finden. Doch das stellte sich als weitaus schwieriger heraus. Zu guter Letzt tranken die Deutschen allein ihr Bier am vereinbarten Treffpunkt im Literaturcafé Shakespeare. Renate Zöller war dabei.
Begegnungen.
Die Nürnberger hatten alle möglichen Wege gesucht, um alte oder junge tschechische Autoren einzuladen, allen voran Matthias Schwinke, der die Reise angestoßen hatte. Die Kontaktaufnahme mit tschechischen Amateurschriftstellern stellten sich die Besucher eigentlich ganz einfach vor, denn Themen, über die man sprechen könnte, gibt es doch genug, findet Joachim Gaubmann vom Literaturkombinat.
Weil wir gedacht haben, es ist für Schreibende, ob deutsch oder nicht deutsch schreibende Kollegen hier in Prag, auch interessant, deutsche Kollegen kennenzulernen. Daneben gibt es dann sicherlich aus unserer Sicht den Herrn Kafka als kleines Aushängeschild, plus eben einfach zu sagen, gut, inwieweit ist die politische Lage und die gesellschaftlichen Entwicklungen interessant als Topos für Literatur.
Denn schließlich ging es den Nürnbergern und Münchnern nicht nur darum, die Heimat ihres Vorbilds Kafka zu besuchen, vor allem wollten sie in Kontakt mit den Tschechen treten, wie der Begründer des Literaturkombinats Sebastian Wermke erklärt.
Das ist eigentlich auch so der Grund, weshalb wir mit nach Prag gekommen sind. Zur einen Seite natürlich auch der Fun-Faktor, einfach mal Prag wieder zu sehen, zu erleben, weil da verändert sich ja doch immer auch sehr viel in den Jahren. Und ja, und dann natürlich die Leute zu treffen, kennenzulernen, die Neugierde, vielleicht auch Freundschaften zu schließen. Also ja, natürlich auch das Menschliche spielt natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle.
Die Versuche von Matthias Schwinke, ein lockeres Treffen im erklärten Literaturcafé Shakespeare zu initiieren, erwiesen sich allerdings als recht mühselig. Beim Schriftstellerverband konnte man ihm gar nicht weiterhelfen und der Adalbert-Stifter-Verein zeigte sich bemüht, aber hilflos. Und schließlich sagten die wenigen Autoren, die er doch noch ausfindig machen konnte, auch noch ab. Das Auto war kaputt, die Freundin krank oder gerade ein tolles Konzert in einer anderen Stadt. Beim Bier in trauter deutscher Runde wurde dann überlegt, woran es wohl gelegen haben könnte. Schwinke hatte extra kein Thema vorgeben wollen, hatte ein zwangloses Treffen gewünscht. Aber vielleicht war das den Tschechen zu vage? Ein unschöner Gedanke kommt auf. Zwar erleben die deutschen Besucher Prag als unbekanntes Pflaster, die Tschechen dagegen erleben täglich zigtausende deutsche Touristen. Vielleicht ist ein Treffen für sie gar nicht so spannend. David Brusser, Mitbesitzer des Cafés Shakespeare, sagt dazu:
Für die Deutschen oder sozusagen auch, wenn man es sagt, Westdeutschen, so ist das Osten so immer so der wilde Osten. So hat es so immer noch die Romantik. Aber ich glaube nicht, dass die Tschechen so noch etwas so diese Winnetou-Romantik im Westen haben.
Dennoch müsste es Berührungspunkte geben zwischen Schreibenden, die in Ost und West selten von ihrer Kunst leben können und doch ihre Sache ernst nehmen. Für die deutschen Autoren jedenfalls ist es selbstverständlich, dass ihnen der Kontakt mit Leidensgenossen hilft, an ihrer Idee festzuhalten. Aber vielleicht liegt gerade da der Knackpunkt. Für die Deutschen ist es völlig naheliegend, eine Gruppe zu bilden, um über Literatur und vor allem über ihre eigenen Schreibversuche zu sprechen. Der Initiator des Literaturkombinats, Sebastian Wermke, erklärt, als er aus dem Erzgebirge nach Nürnberg kam, habe er sich gleich nach anderen Schreibenden umgesehen.
Ja, warum gründet man so eine Gruppe? Man möchte natürlich nicht allein sein im Schreiben, in seinen Ideen und dem, was man macht. Und man möchte natürlich mit anderen sprechen, die gleichgesinnt sind, die schreiben, die, mit denen man sich auch austauschen kann, locker reden kann, natürlich auch ernsthaft über Texte sprechen kann, wo auch was bei rumkommt.
Die Münchner gingen noch einen Schritt weiter. Sie gründeten nicht nur eine Gemeinschaft, in der sie ihre eigenen Texte besprechen und Seminare für andere Interessierte anbieten. Sie haben mit der Literaturzeitschrift außerdem auch noch ein Forum geschaffen, um die Texte weniger bekannter Autoren auch einem breiteren Kreis zugänglich zu machen. Das ist auch für die Redakteure selbst spannend, wie Christel Steigenberger sagt.
Dadurch, dass ich in dieser Literaturzeitschrift mitwirke, auswähle, welche Texte werden veröffentlicht, in welchem Rahmen, habe ich für mich schon das Gefühl, ich nehme in diesem begrenzten Raum rund um München, wo die Literaturzeitschrift ein bisschen bekannter ist, daran teil, ja, einen gesellschaftlichen Diskurs mitzugestalten. Dann ist es einfach auch unglaublich interessant, Texte zu lesen, die verschiedenen Texte, die kommen. Und auch bei den Präsentationen, also wir machen ja jeweils Lesungen, wenn eine Zeitschrift neu herauskommt, auch die Autoren kennenzulernen und festzustellen, was stecken für Menschen dahinter und mehr über deren Texte und deren Schreiben zu erfahren.
Den tschechischen jungen Autoren ist dieses Denken relativ fremd. Sie kommen ebenfalls, wie David Pruscher erzählt, ins Café Shakespeare. Und auch sie verbringen manchmal die Nächte damit, über Literatur allgemein oder ihre eigenen Werke zu sprechen. Aber verabreden tun sie sich hierzu nicht, sagt Pruscher.
Ich glaube so, das ist in der tschechischen Mentalität oder in der Schriftstellermentalität, wenn man es so sagen darf, so nicht gerade in ist, so sich so diese Kommunen oder Kreativitätskommunen zu bilden. Ich weiß nicht so, ob das irgendwie so mit dem Kommunismus und dem Schriftstellerverband etwas zu tun hat oder so, so dass sie so mehr auf der Individualitätsebene mehr funktionieren als so zusammen.
Die deutschen Autoren aus München und Nürnberg sind nicht die ersten, die versucht haben, eine Begegnung mit tschechischen Schreibenden zu initiieren. David Pruscher hat im Shakespeare, wo es jede Menge englischsprachige Literatur zu kaufen gibt und sich daher auch vor allem anglophone Gäste tummeln, schon einmal so einen Versuch miterlebt. Die tschechischen Autoren kamen zwar, wenn sie von den englischsprachigen Kollegen eingeladen waren, aber dafür blieben die Gäste aus. Die Deutschen wollen jedoch die Hoffnung nicht aufgeben, im Gegenteil. Nach einer kleinen ersten Enttäuschung begannen sie im Shakespeare bereits zu planen, wie es beim nächsten Mal besser laufen könnte. Jedenfalls wird die Planung von Deutschland aus beim nächsten Mal sehr viel mehr Vorlaufzeit haben. Dann wird es auch ein Motto geben, eines, mit dem sich auch die Tschechen identifizieren können. Und schließlich wird man sich bei einer Lesung künstlerisch kennenlernen können. David Pruscher hat den deutschen Autoren dafür die Räumlichkeiten des Shakespeares angeboten.
Es könnte funktionieren, so, aber so auf einer Seite bin ich optimistisch, dass es so funktionieren könnte. Aber auf anderer Seite bin ich auch pessimistisch, dass da Schwierigkeiten geben wird, so das Publikum zu finden. So man wird wahrscheinlich, wenn man es gut organisiert und schon vorher, schon tschechische Schriftsteller so finden und die auch kommen und auch gern teilnehmen. Aber sozusagen ein tschechisches Publikum für eine bilinguale oder mehrlinguale Lesung zu bekommen, ist, glaube ich, schon schwierig.
Falls tschechische und deutsche Autoren auf diesem ersten Treffen doch noch einen Weg zueinander finden, können sie diese Aufgabe ja vielleicht bei einem der nächsten Kaffeeklatschs im Shakespeare in Angriff nehmen.
Ja, das war eine neue Ausgabe der Sendereihe Begegnungen von und mit Renate Zöller. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer gesamten Sendung angelangt. Vergessen Sie nicht, wenn Sie Lust haben, Sie können uns auch im Internet besuchen unter www.radio.cz zum Nachlesen und Anhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Gerald Schubert. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11600 a 15710 kHz, dále od 9.30 na frekvenci 9880 kHz, od 11 hodin na frekvenci 11665 kHz, od 12.30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13580 kHz, od 15.30, 17.30, 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit v 8.30 na frekvenci 15710 kHz, v 15.30 a 17.30 na frekvenci 17485 kHz, dále pak na frekvenci 9410 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11600 kHz, od 23 hodin 30 minut a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30.